Es ist also die Auflösung jedes Urteils darin, dass man gegen das Urteil dann nichts mehr sagen kann, wenn die Sprache eben so definiert ist, dass das Urteil notwendig herauskommt. Auch mit diesem Zirkel wird dem Denken die Objektivität bestritten. Wenn man sagt, Baum fällt unter den Begriff, das muss ich jetzt schon wieder in Anführungszeichen setzen, Baum fällt unter den Begriff Rot, dann kann man jemanden, der auf diesem Standpunkt steht, so die Logik des Sprachkritikers, nicht mehr das Urteil bestreiten, der Baum ist rot. Er versteht es ja gerade so, das Wort rot. Herausgekürzt hat sich es überhaupt aus der Wissenschaft. Es ist das Ideal dieser Sprachkritik, das Beurteilen von einem Gedanken. Es ist überhaupt die Logik, dass man dann etwas behaupten darf über einen Gegenstand, wenn man sich nur vorher klar gemacht hat, dass ich, der das behauptet, die Sache auch so sehe. Wenn ich vorneweg sage, ich verstehe meine Wörter so und so, dann darf ich auch das sagen, was sich aus dieser Annahme ergibt. Es ist das Herauskürzen von Objektivität und Richtigkeit aus dem Urteilen, aus dem Denken. Und es ist lustig, dass gerade diese Kritik, die ein Ideal der Einigkeit des Pluralismus gerade darin formuliert, dass aus dem Denken das Prüfen herausgeschlossen wird, dass diesem merkwürdigen Ideal, das hier formuliert wird, die Pluralisten insofern nachkommen, als das Ideal wie die Karikatur zu dem ist, was im gewöhnlichen Streit unter Methodendenkern abläuft. Das ist die dritte Abteilung. Wie streiten sich Methodendenker
bevor du zu dieser dritten Abteilung kommst, wie ich als junger Student Weiland die erste Bekanntschaft mit sowas geschlossen habe, es betrifft jetzt diese zweite Abteilung vom Harald. Da ist die Sprachkritik schwer in Mode gekommen an westdeutschen Universitäten. Und da war, also all die, ich unterstelle jetzt seine Argumente, da war klar, die Veranstaltung war das. Streit in der Wissenschaft heißt nicht Streit um, wer äußert sich korrekt, urteilend über die Welt, wer erklärt dies so oder anders, sondern erklären geht nicht. Es sei denn, jetzt kommt der Schlusssatz vom Harald, es sei denn, man versteht unter erklären sowieso bloß, man einigt sich auf die Definition dessen, wie man Wörter korrekt gebraucht haben will. Jeder wundert sich, es wurde damals so eingeführt, in Erlangen war das noch, bei Lorenzen und so fort. Jeder wundert sich, der dort hockt, also ein paar haben sich natürlich nicht gewundert, sondern das spannend gefunden. Aber wir haben uns gewundert, haben gesagt, was will er denn jetzt? Es war ja immerhin angekündigt, kritische Wissenschaft und so weiter. Kritik, naja, ich habe den Unterschied damals auch nicht so genau gewusst. Jetzt ist der Beweis folgendermaßen gegangen. Die Unzuverlässigkeit der Sprache nötigt uns auf, immer Wörter zu definieren und dann aber auch alles, was gesagt wird, nur als Konsequenz der Definition von Wörtern und ihres Gebrauchs zu verstehen. Dann ist Wissenschaft intakt, bloß weiß sie da nichts mehr. Und dort drauf, wenn man sich einigt, dann hat man eine geschlossene Wissenschaft, die passt, da passt jeder Stein auf den anderen und hat aber den Anspruch los, etwas über die Welt zu wissen. Also diese Beseitigung jeglicher Objektivität. Dann hat dieser Professor allen Ernstes den Beweis der Unzuverlässigkeit der Sprache so geführt. Ich gehe in eine Buchhandlung, verlange ein Buch über Aufklärung. Und was gibt mir der Verkäufer? Er holt unterm Ladentisch ein schwedisches Heftler hervor. Ja, sowas. Die Studenten sollten lachen, sollten diesen Humor, der ungefähr dem eines Penelers vergleichbar ist, der bei finnischer Meerbusen immer ho, ho, ho schreit, in der Geografiestunde, diesen Humor soll er billigen und zugleich das Argument übernehmen. Stimmt ja, Aufklärung hast ja manchmal Kant und Konsorten und manchmal hast dieses schlüpfrige Zeug da mit Bett und so. Ich war damals nicht der Hellste, aber schon so hell, den Menschen so fragen, nur geht zu, die Verwechslung, diese Zweideutigkeit, Das Wort ist Aufklärung. Kann doch gar kein Anlass sein, jetzt der Sprache zu misstrauen, weil du kennst ja gerade und hast gerade das Beispiel deswegen gewählt, weil du es auseinanderhalten kannst. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben aus dem Seminar rausgeflogen.
Zum Streit, der in den Wissenschaften per Methode geführt wird. Die methodisch betriebene Wissenschaft kommt fast daher, als ob sie den Unsinn von Sprachwissenschaftlern wahrmachen wollten. Den Unsinn nämlich, dass man sagt, wenn man die Sache so und so definiert, dann darf man sie auch so und so sehen, wie man sie definiert hat. Und das für die Ausgeburt überhaupt von Notwendigkeit im Denken ausgibt. Die Wissenschaft, wenn sie sich auf Methoden beruft, wenn sie sich in Methoden begründet, beginnt nicht mit der Erfahrung mit einem Phänomen, das sie erklären will, sondern mit der Offenlegung von Voraussetzungen, die sie macht. So Fragen sind da angebracht, sage mir, wovon du ausgehst und ich sage dir, wo du hinkommen musst. Gefragt ist am Anfang einer Wissenschaft, welchen Standpunkt hat ein Theoretiker? Wenn er diesen Standpunkt hat, dann darf er auch die Konsequenzen, die sich aus dem Standpunkt ergeben, ziehen. Am Anfang dieser Wissenschaft stehen Sätze wie, ich verstehe und der Staat das und das. Deswegen, Konsequenz, habe ich folgende Theorie über den Staat. Solche Grundannahmen, das gehört zum Methodendenken dazu, werden nicht geprüft. Sie verstehen sich gar nicht als Urteile über die Sache, sondern so, als ob man ein Grundverständnis vorne wegstellt und aus dem eben die notwendigen Konsequenzen zieht. Es sind Vorurteile, was da als Methode daherkommt. Es sind Vorurteile, die sich der Kritik entziehen. In solchen Wissenschaften, die sich methodisch ausweisen, wie es heißt, methodisch legitimieren, wird nicht einfach geurteilt, sondern es wird Verständnis für eine Sache aufgebracht. Der Denker geht nicht einfach an die Sache heran und will die beurteilen, sondern er bringt einen Maßstab mit, der ihm einleuchtet und misst die Sache an den. Methoden sind nichts anderes als die Formulierung des Maßstabs, an dem ein Denker den Gegenstand seiner Betrachtung vergleicht. Jeder hat da seinen Zugang zum Gegenstand. Der eine macht es psychologisch, der andere historisch. Der dritte sieht den Staat als Verbrechensbekämpfung. Und mit solchem Verständnis machen sich die Wissenschaftler ans Subsumieren der Gegenstände unter ihre Methode, ans Anwenden ihrer Methode. Ein anderer, das liegt im Methodendenken drin, wählt eine andere Methode und schon hat man einen Streit zwischen Methodendenkern. Wie streiten sich Methodendenker? Es gibt durchaus Kritik, auch im Reich der pluralistischen Wissenschaft. Kritik heißt hier, niemandem wird sein Verständnis bestritten. Kritik gibt es überhaupt nur in der einen Form. Wenn ihr euch mal geistig in Erinnerung ruft, was in einem Vorwort zu einem wissenschaftlichen Buch drinsteht. Und die heißt, ein anderer, deswegen wurde jetzt das Buch, das ich geschrieben habe, notwendig, hat das, was ich zu sagen habe, über die Sache nicht berücksichtigt. Das Nicht-Berücksichtigen, was hier als Kritik daherkommt, ist ein schlichter Vergleich zwischen dem, was man selber sagen will, und dass der andere das nicht gesagt hat, wird ihm als Kritik, als Mangel, als Kritik angerechnet. Kritik heißt hier Vergleichen von Standpunkten. Kritik ist nicht, in diesem Streit geht es nicht um die Richtigkeit von einem Gedanken, sondern dieser Streit ist das Verfahren, mit dem sich Methodendenker im Reich der Wissenschaft, im Reich der pluralistischen Wissenschaft, um Anerkennung, Geltung von Möglichkeiten, Verständnis zu einem Gegenstand gegenüber aufzubringen, streiten. Es geht auch bis in die Bilderwelt. Wissenschaftler streiten sich um den Gewicht einer Theorie, um die Weite einer Theorie, um die Berücksichtigung von Sichtweisen. Der Streit ist das Verfahren, wie die sich widersprechenden Theorien, die es im Pluralismus gibt, sich wechselseitig diese Anerkennung zollen und sich wechselseitig aneinander relativieren. Deswegen gehört als Eintrittsausweis in das Reich der Wissenschaft die nötige Skepsis den eigenen Gedanken gegenüber dazu. Es gehört dazu zu einer Wissenschaft, die sich widersprechende Theorien über einen und den Gegenstand nebeneinander stellen will, dass nicht nur jede Theorie in diesem Getriebe anerkannt wird, sondern auch eine Bedingung aufgemacht wird, unter der etwas anerkannt, eine Theorie anerkannt werden kann. Die Bedingung lautet die Selbstrelativierung der eigenen Theorie an dem, was es schon an widersprechenden Theorien gibt. Niemand darf in dieser Wissenschaft etwas Endgültiges, ein Urteil über die Sache, ein Endgültiges in dieses Reich der Wissenschaft einbringen. Es wäre ja glatt die Bestreitung der konkurrierenden Theorien. Deswegen ist Selbstkritik angebracht. Auch dies wieder in jedem wissenschaftlichen Werk im Vorwort nachzulesen. Wenn sich der Theoretiker, der gerade eine Theorie über das Geld meinetwegen vorstellt, einen abbringt mit Formulierungen, das wäre eigentlich nur ein Versuch, er wäre gescheitert, so dass man sich fast fragt, warum der Mensch überhaupt sein Buch in Druck gegeben hat und sich nicht nochmal an den Studiertisch gesetzt hat, bis er mit der Erklärung des Geldes fertig ist. Es ist ja auch gar nicht so, dass er selber von seinen Gedanken nichts hält. Es ist vielmehr die Heuchelei, die notwendige Heuchelei, die im Reich der pluralistischen Wissenschaft verlangt wird, dass man seine eigenen Gedanken relativiert, eben nicht als Bestreitung der schon vorhandenen Theorien auffasst, was sie der Sache nach ist. Insofern gelten im Pluralismus erst einmal alle Theorien, die diese Bedingungen erfüllen. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Es gibt durchaus Sachen, die diese kritische Wissenschaft, Gedanken, die diese kritische Wissenschaft, obwohl sie jeden Gedanken für mangelhaft hält, aus ihrem Bereich ausschließt. Gefordert ist ja immerhin damit, dass jede Theorie sich methodisch legitimiert, aus einer Annahme heraus, die der Denker macht, dass der Theoretiker vorneweg sein Verständnis, das, was er für seinen Zugang zur Sache hält, formuliert, also mit ihm anerkennenswerten Maßstäben auf die Sache erst losgeht. Es ist in der methodisch betriebenen Wissenschaft eben dies die Voraussetzung, dass als Theorie nur durchgeht, wenn in einem Vorsatz zum Theorietreiben niedergelegt ist, inwiefern und nach welchen Maßstäben ein Denker die Sache für so beschaffen hält, dass sie sein Verständnis, dass die Theorie das Verständnis der Sache gegenüber ausdrückt. Methodendenker schreiben in ihre Methode vorne rein, und das ist die Bedingung für den Eintritt in die pluralistische Wissenschaft, welche Maßstäbe sie für anerkennenswert halten. Und daran, das ist dann die Theorie, messen sie ihre Gegenstände. Dieses Kriterium schließt durchaus einiges aus dem Reich der Wissenschaft aus. Dem Hegel seine Wissenschaft der Logik beispielsweise als Dissertation heute eingereicht, würde sofort den Verdacht erregen, dass hier ein Denker wirklich bloß einerseits seinen Gegenstand erklären will und auf der anderen Seite damit die vorhandenen Theorien zum selben Gegenstand ausschließt. Es liegt schon fast an dem bestimmten Artikel Die Wissenschaft der Logik. Ja, wenn einer Die Wissenschaft der Logik schreibt, dann ist erstens nicht abzusehen, wie diese Theorie Verständnis für ihren Gegenstand aufbringen will. Es ist ja gerade die Bestreitung, dass hier mit einer bestimmten Methode herangegangen wird. Und zum Zweiten bestreitet diese Theorie, das macht das Wörtchen die auch offenbar, jeder konkurrierenden Theorie erstmal ihr Recht. Wenn man hingegen ein Buch schreibt, die Logik als Hilfsmittel der Wissenschaft, dann hätte man gute Chancen, Karriere zu machen damit. Und es liegt nicht daran, dass dieses Urteil richtig ist. Ganz im Gegenteil. Hier wird ein methodisches Urteil vorneweggestellt einer Wissenschaft, das falsch ist. Die Logik ist nicht Hilfsmittel der Wissenschaft. Sie hilft niemandem dabei, einen Schluss zu prüfen, ob das, was als Grund in einem Gedanken daherkommt, auch das hält, was er verspricht, nämlich ein Grund zu sein. Die Prüfung des Forschen in der Wissenschaft ist schlecht bedient oder gar nicht bedient mit der Logik als ihr Hilfsmittel. Zu wissen, was ein Grund ist, das ist ein Gegenstand der Logik, ist etwas anderes und hilft niemandem dabei, in einem einzigen Gedanken, der einen Grund äußert, diesen Grund zu überprüfen. Hier wäre also ein methodisches Vorurteil einer Wissenschaft vorangestellt, die Logik als Hilfsmittel der Wissenschaft, ein verkehrtes Urteil, was aber lässig durchginge in der heute betriebenen Wissenschaft, weil hier ein Gesichtspunkt angegeben wird, ein Maßstab angegeben wird, an dem die Logik, der Gegenstand, gemessen werden soll, und dieser Maßstab ist durchaus einer, der Anerkennung verdient. Die Wissenschaft, Hilfsmittel dafür, das ist doch was Positives. Das Urteil, wir leben in einer Klassengesellschaft, das stimmt zwar, hätte aber in der Wissenschaft von heute keine Chance. Und zwar schlicht und einfach, weil diesem Urteil anzusehen ist, dass hier der Gegenstand gleich unter einem Gesichtspunkt betrachtet wird, sodass man ihn allgemein gar nicht mehr anerkennen kann, eben den Gegensatz der Klassen. Dagegen, mit einem Schichtmodell aus der Soziologie, hat man wieder gute Chancen, Karriere zu machen. Schichten, das ist ein Bild von dieser Gesellschaft, wo erstmal die Gegensätze ausgelöscht sind und in einen Unterschied heruntergebracht sind, der noch dazu so verkündet wird, dass man sich Vorstellungen von Gerechtigkeit und Ausgleich machen kann. Das ist dann das Rauf und Runter in den Schichten. Wer etwas leistet, der kommt in der Gesellschaft hoch, wer nichts leistet, kommt runter. Lauter solche anerkannten Maßstäbe wie Ausgleich und Gerechtigkeit sind in diesem Bild mit drin. Was also gefordert ist, schon mit dem ersten Satz, mit dem eine Wissenschaft losgeht, ist die Angabe eines Maßstabs, den der Denker anerkennt und für anerkennenswert hält. Deswegen formuliert er eine Theorie. Der steht vorneweg und der Gegenstand, den er betrachtet, wird unter diesen Maßstab subsumiert. Sie ist also prinzipiell affirmativ. Der Streit in den pluralistischen Wissenschaften geht nicht über das Affirmativsein, sondern um das Wie des Affirmativseins. Jeder hat da seine Maßstäbe. Von daher kann man durchaus auch zu einer Kritik der Sache voranschreiten von diesem Maßstab. Nur eine eigentümliche Kritik ist das. Ein Schichtentheoretiker in der Soziologie kann durchaus das Urteil aussprechen, bei uns mit der letzten Reform des Gesundheitswesens und den Arbeitslosen ginge es ja zu wie früher in Manchester, wie in einer Klassengesellschaft. Nur er hat eben vorher den Maßstab angegeben, unter dem er seinen Gegenstand betrachtet, nämlich Schichten. Und damit klargestellt, dass was er jetzt kritisiert, nie und nimmer den Witz der Sache benennt, sondern höchstens als Verstoß gegen ihren eigenen Begriff, gegen ihr Ideal, gegen den positiven Zweck, den er der Sache unterstellt hat, verstößt. Wenn Pluralisten zum Ausschluss streiten, zum Ausschluss von Gedanken, und das ist jetzt wenig dramatisch gemeint, die kommen einfach nicht zum Zuge in dieser Wissenschaft, dann ist ihr Konsens Maßstab der Kritik. Der Konsens lautet, wie auch immer einer die Sache sehen mag, er muss vorneweg den Maßstab seines Verständnisses für die Sache angeben. An diesem Konsens werden Gedanken gemessen und auch ausgeschlossen, wenn sie nicht dazu passen. Es ist also in dem, was als Toleranzgebot daherkommt in den Wissenschaften. Du darfst alles sagen, wenn du nur deine Methode, deinen Standpunkt vorneweg angibst. Nicht wenig gesagt, sondern sehr viel. Eben verlangt ist, als Ausgangspunkt der Theoriebildung, ein prinzipielles Einverständnis, Maßstäbe des sich einverstanden Erklärens mit den Einrichtungen der bürgerlichen Welt. Mit dem, was halt die Theorien dann erklären. Dieser Konsens wird zuweilen auch ausgesprochen in der Wissenschaft. Und zwar dann, wenn ein Denker zur Kritik des Pluralismus schreitet. Immer wieder mal ist es fällig, dass ein Wissenschaftler seine Kollegen daran erinnert, dass über ihrem pluralistischen Getriebe nicht die gemeinsamen Werte, denen sich alle Wissenschaftler zu verschreiben haben, verloren gehen darf. Werte werden da zum Auftrag der Wissenschaft erklärt, die man akzeptieren muss. Das liegt in der Natur der Werte, und zwar ohne Argument. Sie sollen ja der Grundkonsens dieser Wissenschaft sein. Man hat für diese affirmativen Maßstäbe zu sein, die die Wissenschaft sich zur Voraussetzung macht, und für diese Wissenschaft nach keinem Argument zu fragen. Es ist die Quintessenz solcher Einforderungen, die bürgerliche Pluralismuskritiker geltend machen. An einem Beispiel kann solch eine Begründung der Wissenschaft, dessen, was einer über einen Gegenstand sagt, in einer affirmativen Stellung, in einem Wert, einem anerkannten Maßstab. Als Beispiel dafür soll man an den Historikerstreit erinnert werden. Was da geboten wurde, worüber sich die Parteien gestritten haben in diesem Streit, ist schlecht zu verwechseln mit einer Theorie des damaligen Staatswesens. Man kann insofern auch diesem Streit weder den einen noch den anderen Beteiligten anlasten, sie hätten groß Fehler gemacht. Die Qualität ihres Streits ist nämlich ganz anders beschaffen. Die Grundfrage, in der sich diese streitenden Parteien im Historikerstreit einig waren, die Grundfrage hat nämlich gelautet, wie muss man die Sache mit den Juden sehen, und zwar unter dem Aspekt, wie wird das Ansehen der Nation am besten gefördert durch eine entsprechende Sichtweise. Die streitenden Parteien sind dann auseinandergetreten. Die eine Partei hat gesagt, wir müssen uns schämen, weil das stellt das gute Gewissen der Nation heraus. Während die andere Partei gesagt hat, man muss endlich den Makel, der beim Schämen noch ausgesprochen wird, fallen lassen. Also die Einigkeit ist hier ein Wert, ein Konsens der Wissenschaftler gewesen, das Ansehen, das gute Ansehen der Nation betreffend. Und darüber haben die sich gestritten. Wer hier am Werk ist in solchen Streits, das sind Vordenker der Nation, die einem, die dem Rest der Bevölkerung sagen, wie man eine Sache zu sehen hat. Paradigmatisch vielleicht der Weizsäcker, der mittlerweile in seinen Büchern pur noch Bekenntnisse ausspricht, in denen er seine Stellung zu einer Sache angibt, was niemand mehr mit einer Theorie verwechseln kann überhaupt. Und dies aber als Autorität eines Wissenschaftlers ausspricht.